Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Wir nähern uns so langsam aber sicher dem heißen Ende der heißen Phase der Saison und werden uns da mal, ich sag's mal andersrum, wir werden mal auch mal einen Blick in die unteren Ligen nochmal werfen. Federal und National 2, denn da war der jeweils letzte reguläre Spieltag schon. In der National und in der Pro D2 stehen alle Playoff-Teilnehmer fest. Und in der National natürlich auch schon seit einer Weile beide Absteiger. In der Pro D2 ja nur Massy. Und in der Top 14, damit werden wir gleich anfangen, da ist tatsächlich noch ein bisschen mehr zu spielen. 4 Spieltage sind es tatsächlich noch. Tja, die Saison geht noch eine Weile. Aber ich denke, an diesem Spieltag gab es schon die ein oder andere Vorentscheidung. Aber da werfen wir gleich mal einen Blick drauf. Fangen wir am besten an mit einem der heiß erwarteten Spiele. Racing Bordeaux. Aufgrund des Bruce Springsteen Konzertes. Des ersten von zweien. Ja, nicht in der Arena in Paris, sondern in Lens. Racing, es ist nicht das erste Mal, dass Racing in Lens spielt. Letzte Saison ja unter anderem schon gegen La Rochelle da im Halbfinale des Champions Cup verloren. Zuschauerzahlen, muss man durchaus sagen, enttäuschend. 11.000 irgendwas waren wohl im Stadion. Das ist jetzt technisch gesehen keine mega schlechte Zuschauerzahl, aber es ist natürlich in so einem Stadion, jetzt ist natürlich die Debatte noch offen, wie viele Leute dürfen in dieses Stadion, da sind sich Präfektur und Verein ja ein bisschen uneinig. Lens hat ja im anderen, Bollard, ich habe den Vornamen vergessen, haben ja auf der Gegentribüne, der ganze Unterrang sind ja Stehplätze, also lange Stehgerade, und da sind sich Verein und Präfektur sehr uneins darüber, wie viele Leute denn tatsächlich auf dieser Stehgerade dürfen. Aber so oder so, das Stadion etwas unter ein Drittel, je nach Auslegung, gefüllt, ist natürlich schon ein bisschen schade für ein Spiel, das durchaus ein größeres Publikum verdient gehabt hätte. Das Spiel hatte sehr schön offensiven Rugby, viel Spannung bis zum Ende und sehr erleichterte Sieger und sehr ernüchterte Gäste aus Bordeaux. Man muss es auch sagen, jetzt hat Racing besser gespielt. Racing hat es bei den ersten beiden Versuchen gut geschafft, die Lücken um die Ruck-Verteidigung von Bordeaux herum zu finden. Also einmal durch Anton Bressler und einmal durch, da muss ich jetzt nochmal nachgucken, Emery, haben da sehr gut die Lücken gefunden, die Ruck-Verteidigung von Bordeaux, also die Guard-Position nicht gut verteidigt. Auf der anderen Seite ein sehr schöner Versuch im Konter, kurz nach Halbzeit von Deportere. Ich vermute mal, dass es ein niederländischer Name ist, kein südafrikanischer in dem Kontext. Kommt aus Bordeaux, war sein sechster Einsatz für die Profis, aber eigentlich noch in der U23. Und wenn man die enge Geschichte bedenkt, die Bordeaux mit den Niederlanden hat, liegt ein niederländischer Name deutlich näher als ein südafrikanischer. Er ist auch französischer U20-Nationalspieler, von daher würde ich da eher auf niederländische Vorfahren tippen. Tut ja auch eigentlich nicht zur Sache, wollte es nur erwähnt haben. Man ist ja dann doch irgendwo immer noch an diesem Punkt, wo man sehr schnell anfängt, darüber zu reden, bestimmt Südafrikaner, bestimmt Polynesier oder was auch immer. Wobei es mit Polynesien ja stimmt, aber eben halt dann Französisch-Polynesien. Und das ganze Kolonialthema werde ich hier nicht aufmachen. kann man natürlich drüber reden, aber muss man vielleicht auch nicht. Spannung war in jedem Fall drin. Racine, die in der 72. Minute nochmal durch den Versuch von Antoine Gilbert rangekommen sind. Lucu, der nochmal 3 Punkte für Bordeaux in der 79. raufgelegt hat. Und dann diese kurze Reihe, ich glaube es waren 2, Penalty-Kicks, die Racine dann nochmal auf die Gasse, 5 Meter auf der linken Seite von Bordeaux gesetzt haben, im ersten Mal nicht durchgekommen mit dem Maul, dann aber ein Ruck-Penalty geholt und nochmal auf die Gasse gesetzt und also sich gegen den Defensivbonus entschieden und hätten den Defensivbonus gehabt, ist sowieso egal. Dann den Strafversuch rausgeholt und den Sieg damit auch. Und Bordeaux müssen sich schon fragen, wie sie das Spiel, das sie eigentlich sehr souverän in der Hand hatten, noch in der letzten Minute verlieren konnten. Sie rutschen damit vorerst aus den Playoff-Plätzen raus. Ist jetzt vielleicht auch wieder zu einfach zu sagen, offensiv nur der eine Versuch im Konter, weil da einfach auch nicht... Sie haben nicht die großen Lösungen gefunden und jetzt kann man sagen, okay, diese Mannschaft ist eben zu abhängig von Mathieu Jalibert, der mal wieder gefehlt hat. Aber gut, jetzt kann man auch sagen, es war vielleicht auch hauptsächlich Lucu, der sie überhaupt so im Spiel gehalten hat und das sicherlich auch fair bis zu einem gewissen Grad. Aber insgesamt ist das die Saison wirklich zu wenig und jetzt kann man über Schiedsrichterentscheidungen reden, über Strafversuche reden und das Ganze drum und dran, und das ist sicherlich fair bis zu einem gewissen Grad, aber es ist einfach ein Fakt, dass das für Bordeaux ein kleines bisschen eine verlorene Saison ist. Nächste Saison kommt mit Yannick Brü ein renommierter Trainer mit einigen großen Namen, die wechseln, Damien Penaud unter anderem. Und jetzt ist man so in diesem merkwürdigen Zwischenraum. Natürlich versucht man die Saison noch irgendwie zu retten, aber wenn man ganz ehrlich ist, weiß ich nicht, ob da viel zu retten ist. Die Saison ist eine Enttäuschung und hat irgendwo aber auch einige der absolut grundlegenden Probleme dieses Vereins dargelegt, nämlich ja, eine Breite, die der Verein durchaus hat, gerade aus der Jugend, aber eben nicht auf den Schlüsselpositionen. Auf der 9 und 10 fehlt Bordeaux die Tiefe und man hat jedes Mal gesehen, wenn einer von beiden gefehlt hat und es haben diese Saison viel, entweder Max Lucu oder Mathieu Jalibert, ist der Verein eingebrochen und das Problem besteht seit Jahren. Wir erinnern uns, letzte Saison war der Backup von Mathieu Jalibert ein 35-jähriger François Tranduc. Da fehlt was. Da fehlt eine ganze Menge. Und muss man schauen, ob sie das Problem gelöst kriegen. Ich entschuldige mich auch für die Hintergrundgeräusche, falls man es hört. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber wir sind tief im Frühling angekommen. Das heißt, für uns die Harley-Werkstatt auf der anderen Straßenseite basteln wieder mit offener Garage an ihren Motorrädern rum. Und die müssen natürlich die ganze Zeit laufen, weil sonst weißt du ja nicht, ob es funktioniert, wenn es nicht eine halbe Stunde läuft. Aber das ist ja okay, mit den Allergien kann ich das Fenster eh nicht aufmachen. Von daher ist das vielleicht doch dann nicht so tragisch. Aber man hört schon. Also hier zumindest ist es sehr laut. Aber ich weiche vom Thema ab. Laut dürfte es auch gewesen sein in der Kabine von Brief. So ein Spiel, wo man sagt, okay, da hat sich... Naja, man kennt ja das alte Sprichwort, ein Spiel, das Brief verloren hat, nicht Paris gewonnen, obwohl es natürlich beides war. Aber Brief haben nicht schlecht gespielt. Debüt von der Bank von Ross Moriarty unter anderem. Oscar Rixen immer noch verletzt ausgefallen. Sie haben 14-0 geführt. Und nicht, dass Paris so schlecht gespielt hätte, aber ihre Versuche waren clever ausgenutzte Fehler von Brief. Ihre Versuche kamen über Konter von Sekou Makalou, von, ach Gott, wie heißt der Neuner? Ist ein bisschen peinlich, aber ich hab's irgendwie seit ein, zwei Wochen mit den Namen. Arthur Coville, genau, das war's. Brief hat sich selbst geschlagen. Und vorher sah es schon nicht rosig aus und jetzt kann man natürlich auch sagen, die Konkurrenz in Form von Perpignan, zumindest für den Relegationsplatz, ist ein kleines bisschen auf der Stelle getreten, aber so ein bisschen die Rente in die Zeit davon. Sie haben 8 Punkte Rückstand, das sind 2 Siege, es sind 4 Spiele, es kann funktionieren, aber es darf jetzt halt nicht mehr wirklich was schief gehen. Auf der anderen Seite darf der Konkurrenz auch nicht mehr viel gelingen. Das ist dann schon, hätten sie das Spiel gewonnen, gerade gegen den Tabellendritten, sähe es vielleicht anders aus, aber wer weiß. Stade Français haben ja ohnehin eine sehr gute Quote in Brief. Ich weiß gar nicht, wie viel das Spiel in Folge ist, dass sie Municipal gewonnen haben. Immer mit die Dominic. 5., 6. Spiel in Folge. Schon eine ganze Weile nicht mehr im Brief verloren. Naja. Montpellier hat dafür regelmäßig gegen Castres verloren. 1928 dieses Mal. Und das gegen wirklich personalgeschwächte Gäste. Also, jetzt muss man natürlich sagen, Castres ist wirklich der absolute Angstgegner von Montpellier. Keine Frage. Castres hat den Dreh raus, wie man Montpellier schlägt. Schon seit einigen Jahren, schon seit 10 Jahren ist Castres eine Mannschaft, die immer wieder und auch in wichtigen Spielen gegen und in Montpellier gewinnt. eine wilde Mischung. Die Fans haben so eine, oder die Fanlager haben eine sehr komische Mischung aus einerseits starker Rivalität und andererseits widerwilliger Freundschaft. Jedes Jahr die gemeinsamen Fahrradtouren oder die Fahrradtouren zum jeweiligen Spiel, die da abgehalten werden, veranstaltet werden mit extra Sonderfahrradtrikots und allem drum und dran. Da wird immer viel Aufwand betrieben. Aber eigentlich ist man sich widerwillig sympathisch, was ich dann schon irgendwie wieder witzig finde. Aber Castre haben das Spiel relativ klar gewonnen, 1928. Es war schon eine ziemlich eindeutige Angelegenheit. Für mich kommt dann wieder dieser Punkt, wo ich sage, ja, es läuft bei Montpellier seit Monaten schlecht. Und dafür ist... Ich war sowieso überrascht, dass es beim ersten Mal geklappt hat. Aber Philippe Saint-André ist für mich da wirklich der absolut falsche Trainer. Weißt du, wenn er sich dann nach dem Spiel hinstellt und eine wilde Wutrede hält, oh, wie schlimm dieses Spiel war. Und das klingt wie, das war ein ganz schlimmes Spiel. Wir schämen uns ganz doll. Wir schämen uns und möchten uns entschuldigen bei den Fans, bei den den Präsidenten. Und das war ganz schlimm. Ja, ja. Wenn der in der Kabine bei der Halbzeitansprache auf den Tisch haut, dann hörst du das gar nicht. Und in so einer Situation brauchst du halt irgendwo... Weil Montpellier haben ja einen guten Kader. Und ja, jetzt kann man sagen, Montpellier underperformt seit 10 Jahren. Und das stimmt, ja, der Titel, den haben sie geholt. Aber so dominant waren sie auch nicht. Schon, jetzt muss man halt... Kommt eben der Punkt, sind sie eben in der gleichen Situation wie Brief, wo man sagt, sie haben 8 Punkte Rückstand auf den Playoff-Platz. Viel darf nicht mehr schief gehen. Und wenn man sich so anguckt, wer noch die Konkurrenz ist, nämlich unter anderem Bordeaux, und sagen, ja, selbst Bayern liegt noch 2 Punkte vor ihnen. Und wenn ich hundertprozentig ehrlich bin, traue ich denen fast mehr zu. Spielen sogar nächstes Spiel gegeneinander. Bayern zu Hause. Kann, wenn sie gewinnen, sage ich, kann man nochmal drüber reden, aber Bayern war schon mal ist die Saison schon eine sehr starke Heimmannschaft. Sie haben noch nicht in Jean-Roger verloren. Ja, sie haben das Heimspiel in San Sebastian verloren, aber ob das nun ein richtiges Heimspiel ist, ist ja nur auch Ansichtssache. Toulon haben auf der anderen Seite 37-15 mit Offensivbonus gegen Perpignan gewonnen. Das erste Mal seit 2018, dass Mayol ausverkauft war. Die beiden Vereine verbindet ja dann doch eine kulturelle Freundschaft. Provence und Katalonien sind sprachlich und kulturell sehr eng miteinander verbunden. Olympique Marseille haben unter anderem auch eine Schweigeminute für einen verstorbenen Fan von Perpignan dieses Wochenende abgehalten. Der ist letzte Woche bei einem Autounfall verstorben. Da ist eine enge Verbindung zwischen den beiden Vereinen. Außerdem hat Toulon ja heute, ich bin hundertprozentig sicher, ihre erste Hall of Fame-Veranstaltung. Das heißt, alle großen Namen, die der Verein hatte vor Ort, von Brian Habana bis hin zu Matt Gitto und wie sie nicht alle heißen. Ja, volles Haus, alle Stars, das, was man von Toulon kennt und erwartet. Und Perpignan, die auf ihre Schiffquote gucken müssen, die haben sie ein bisschen vernachlässigt und entsprechend stark rotiert und fast einen kleinen Pass gespielt, um da die Quote nochmal ein bisschen nach oben zu drücken. Entsprechend klar 37-15. Es muss man natürlich sagen, Perpignan auch lange in Unterzahl, also kurz vor der Halbzeit gab es die rote Karte für Pulafa Salele. Und zwischenzeitlich sogar zu 13 nur auf dem Feld und sie haben trotzdem wirklich gut gekämpft, das muss man sagen. Also ich würde den Verein noch nicht abschreiben. Und auf der anderen Seite, und da reden wir vielleicht gleich nochmal drüber, wenn wir zu Pro Deux kommen, ich rechne ihnen in der Relegation tatsächlich gute Karten aus, wenn es dazu kommt. Was muss man schauen? Ich sag mal, die Chancen sind recht gut. Pro haben 23-18 gegen Clermont gewonnen und den Abstand ein kleines bisschen vergrößert. 6 Punkte jetzt auf den Relegationsplatz und Perpignan. Auch da muss man sagen, vielleicht nicht zwangsläufig die bessere Mannschaft, aber sehr opportunistisch. Unter anderem mit diesem sehr starken Konterversuch von Etienne Dumortier. Haben aber das Gros des Spiels stark verteidigt. Und das muss man sagen, so ein kleiner Kulturwandel vielleicht, den sie jetzt nach 3 Wochen ohne Spiel so ein bisschen vollzogen haben, wo sie vorher mal sehr viel und sehr übergespielt haben, haben sie jetzt dieses hässlich Gewinnen für sich entdeckt, wenn man das so nennen, falls man das so nennen kann. Und das funktioniert, hat funktioniert. Clermont auf der anderen Seite, damit definitiv aus den Playoffs ausgeschieden, 10 Punkte Rückstand. Ich glaube, die kann man für diese Saison zumindest abschreiben, aber das war ja eigentlich auch in der Form schon so erwartet. La Rochelle haben 26-6 gegen Bayonne gewonnen, müssen wir, glaube ich, nicht groß überreden. Bayonne interessieren Auswärtsspieler die Saison gar nicht. La Rochelle setzen ihre gute Form fort, auch wenn sie stark rotiert haben. Unter anderem Debüt für Hugo Reus, glaube ich. Ist katalanischer Name, ich glaube, es ist Reus. Auf der 10, sehr solide. Und Toulouse, die am Ende des Spieltags nochmal 36-31 gegen Lyon gewonnen haben. Lange eine sehr enge Partie, bis dann die Stars von der Bank kamen. Antoine Dupont unter anderem geschont. Hatte ja einen harten Samstag. Ist bei Big Flo und Oli aufgetreten. Big Flo und Oli, ein Bruderpaar aus Toulouse, die aktuell mit die größten Stars in Frankreich sind. Und große Fans vom Stade natürlich haben unter anderem beim letzten französischen Titel des Vereins die neue Vereinshymne geschrieben. Und da durfte Antoine Dupont natürlich auf der Bühne mitsingen. Ich habe mir ehrlich gesagt noch keine Videoaufnahmen davon angetan. Das überlasse ich gerne euch, sollte ich das interessieren. Aber man muss natürlich positiv sagen, also es ist Antoine Dupont ist mutig genug, sich solche Dinge zu trauen. Ob es nur GQ ist oder Bühne mit Rapstars teilen, sind Dinge, die trauen sich nicht viele andere Rugby-Spieler. Und es ist ganz gut, dass der französische Rugby endlich oder Rugby, der Rugby generell endlich mal wieder sowas wie ein Star hat. Also was wirklich öffentlichkeitswirksam ist. Weil jetzt kann man natürlich sagen, ja, Johnny Wilkinson war ein Star, Dan Carter war ein Star, aber sie waren keine Stars, die in der Öffentlichkeit waren. Sie waren Stars in der Rugby-Community. Der letzte Spieler, der wirklich öffentlichkeits- und breitenwirksam aufgetreten ist, war Sébastien Chabal. Schon ein bisschen her. Und von daher finde ich es ganz gut, dass Rugby vielleicht endlich mal wieder einen richtigen Star hat, den die Jugendlichen kennen. Ne? Und nicht nur für Leute, die sich vielleicht auch nur auch am Rande für Rugby interessieren. Die kennen auch einen Dan Carter. Aber jemand, der nichts mit Rugby im Hut hat, der kennt auch einen Dan Carter nicht. Er geht mal hier in Deutschland in eine beliebige Einkaufsstraße und fragt die Leute, ob sie Dan Carter oder Owen Farrell kennen. Oder Mauro Itoje. Das ist vielleicht in England nochmal ein bisschen was anderes, aber da ist Rugby auch mal was anderes. Und dann finde ich ganz gut, wenn da wirklich jetzt mal wieder so ein bisschen was Stariges kommt. Kommen wir zur Pro D2. Zwei Spiele haben wir noch. Die Entscheidungen sind fast alle gefallen, aber ich glaube, da ist jetzt nochmal ein Wochenende Pause und dann wird auch die letzte Entscheidung vor den Playoffs fallen. Aurillac hat zu Hause 12-38 gegen Agen verloren. Aurillac konnte sich ja ohnehin schon in keiner der beiden Richtungen mehr bewegen, von daher nicht so verwunderlich, dass dem Kader, der in dieser Saison wirklich stark überperformt hat, so ein bisschen die Luft ausgeht. Agen mit Offensivbonus machen damit ihren Playoff-Platz sicher. Wie gesagt, die Playoff-Plätze stehen damit fest. Na, gehe ich der Reihe nach dann durch. Der Playoff-Platz ist damit sicher. Sie sind jetzt auf Platz 5, aber in den nächsten beiden Spieltagen ist da wirklich mit Ausnahme des ersten Platzes noch alles offen. Vannes, Agen, Nevers haben alle 76 Punkte, Mont-de-Marsan 77 und Grenoble 79. Also von Halbfinalplatz bis hin zu Heim-Playoff-Platz oder Heim-Viertelfinalplatz ist ja erstmal noch alles offen. Nur Oyonnax natürlich mit den 102 Punkten, mit 23 Punkten Vorsprung auf dem ersten Tabellenplatz oder nicht mehr vom ersten Tabellenplatz zu vertreiben. Soyongoulême hat 18-11 gegen Biarritz gewonnen und sich damit wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt. Sah lange nicht danach aus, in schrecklichem Regen. In der zweiten Halbzeit dann aber den kühleren Kopf bewahrt. Biarritz auf den 9. Platz, 16 Punkte hinter dem 6. Platz und dem Playoff-Platz. In der zweiten Saisonhälfte weniger Punkte geholt in der Rückrunde als manche Abstiegskandidat. Man darf ja gespannt sein, wie es weitergeht. Ich weiß, bei Biarritz reden wir oft über das, was abseits des Platzes so passiert. Müssen wir auch jetzt wieder tun. So ein kleines bisschen, ihr erinnert euch, dass einige Spieler und Trainer sich sehr öffentlich darüber geäußert haben, dass sie sich vom Präsidenten und vom Management hintergangen und verraten fühlen. Und dass Aldiger und die Familie die Familie Gave den Verein veräußern möchten und stattdessen in Agen, Grenoble oder Nizza bevorzugt, aber Agen einsteigen würden. Das scheint erstmal vom Tisch zu sein. Monsieur Frontenot, der Präsident von Agen, hat sich geäußert und gesagt, dass für ihn das Kapitel Kapitalübernahme oder Abgabe beendet ist. Biarritz hätte keinen Käufer gefunden für die Anteile, oder die Familie Garf hätte keine Käufer für die Anteile des BO gefunden. Entsprechend könnten sie Ajahn nicht übernehmen und das Thema sei durch. Auf der anderen Seite nehmen sie die angekündigten sehr harten Sparmaßnahmen halb durch oder vor. Haben ja schon angekündigt, dass sie ihr Budget für die kommende Saison massiv senken werden. Haben sie bei der letzten Mitgliederversammlung so angekündigt. Ich weiß gar nicht, was sie gesagt hatten. 4 Millionen Euro sollen es nur noch sein. Das wäre weniger als das, was Massi diese Saison zur Verfügung hatte. Und wir haben gesehen, wie es da läuft. Entsprechend die halbe Startformation schon aussortiert und vor dem Absprung Gilles Bosch unter anderem, beziehungsweise Gilles Bosque, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, Gilles Bosch ist korrekt, oder hat er mir persönlich so bestätigt, dass Gilles Bosch korrekt ist. Allerdings muss man auch sagen, dass Bosch immer noch ein abwertender Begriff für sogenannte Deutsche ist. Entsprechend bevorzugen viele Franzosen die Aussprache Bosque. Aber gut, wie dem auch sei, der wechselt nach 10 Jahren Biarritz. 10 Jahre? Wirklich? Ich schwöre, dass es weniger ist. Zu Narbonne. Hat ja früher schon lange in Carcassonne und Grenoble gespielt. Das erscheint korrekt. Das erscheint mir nicht korrekt. 10 Jahre? Nee, ich wollte schon sagen, das ist nicht korrekt. Was schreiben die denn da? Ist manchmal mit diesen semi-professionell geführten Online-Portalen ein wenig spannend. Die Unterschrift ist vom Verein bestätigt, also das ist offiziell, aber 3 Saisons in Biarritz, wollte ich schon sagen. Kommt ja eigentlich aus Perpignan, hat dort Top 14 für den Verein gespielt, dann Carcassonne und Grenoble und wieder Carcassonne und jetzt seit 3 Jahren Biarritz. Hat sich immer noch mit Brad Herron die Startposition so ein bisschen geteilt, aber für Narbonne natürlich eine riesige Unterschrift, ein riesiger, oder generell sagen, Narbonne haben wirklich gut rekrutiert bis jetzt. Peter Beetham ist sicherlich schon, hat sein bestes Alter hinter sich, aber es ist natürlich der Kern der Mannschaft von Narbonne wird ja weiter sehr, sehr jung sein und aus der eigenen Jugend kommt und dann ist es natürlich schon gut, wenn du so einen erfahrenen und vielseitigen Spieler auf dem Feld hast. Charmallet kommt wieder zum Verein zurück, nachdem er jetzt einige Jahre unter anderem in Aix-en-Provence gespielt hat, ist natürlich der Schwiegersohn von einem der Investoren, von Marc Delpoux. Entsprechend natürlich wieder, wie könnte es anders sein? Es bleibt ja dann irgendwie doch in der Familie. Naja. Oh ja, an sich ganz gut. Bin bis jetzt zufrieden. Also man erkennt eine Richtung, in der es nächstes Jahr gehen soll. Aber gut. Darüber reden wir vielleicht in ein paar Wochen nochmal. Ne, wenn wir so am Anfang Saison Rückblick zu machen, einen Ausblick zu wagen. Müssen wir auch mal reden, wie wir das dieses Jahr machen. Aber es ist ja noch ein paar Wochen hin. Ja, aber es wundert mich auch nicht, dass in Biarritz, die natürlich auch hinzukommen, noch arg verletzungsgeschwächt sind, dass es da nur so mittelgut läuft, das finde ich insgesamt nicht so überraschend. Béziers haben hingegen überraschend gegen Massy verloren, 19-24. Oh, sagen wir, es war nicht so knapp. Also Massy waren schon die klar bessere Mannschaft. Überraschend genug. Jetzt muss man natürlich auch sagen, Béziers A, eher auf der negativen Seite der Formkurve und B, auch nicht mehr sonderlich motiviert, weil es kann in keine Richtung mehr gehen. Massy haben nichts mehr zu verlieren und sind ja schon abgestiegen und haben da einfach munter drauf losgespielt. Das hat recht gut funktioniert. Ja, ich möchte nicht sagen, die Überraschung des Spieltags, aber ein gutes Ergebnis. Kann man wenig sagen. Oyonnax hat 27-7 gegen Provence Rugby gewonnen. Julius Nostadt immer noch verletzt. Provence Rugby wird weiter auf dem 7. Platz erstmal bleiben. Ist natürlich enttäuschend, aber ja, ich sag mal dem Saisonverlauf angemessen. Also es hätte mich auch gewundert, wenn sie nach diesem inkonstanten Saisonverlauf einen Playoff-Platz schaffen, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, reden wir noch drüber. In Anführungszeichen deutsch-deutsches Duell in Carcassonne. Wir sagen in Anführungszeichen, weil Chris Hissenbeck erst in 78. Minute eingewechselt wurde. Ich weiß nicht, ob man das wirklich zählen kann. Erik Marx auf der anderen Seite hat einen Versuch beigetragen. Von kurz vor der Mahllinie hat er sich in der 62. rüber gedrückt und 10 Minuten später wurde er dann ausgewechselt. Knappe Halbzeitführung für die Gastgeber. Knappe Halbzeitrückstand, Entschuldigung. Direkt mit Wiederankick haben sie ja die Führung geholt. Schreckliches Wetter in Carcassonne. Schreckliches Wetter. Geschüttet wie sonst was. Aber gut, muss man sich dran gewöhnt haben eigentlich. Dass Carcassonne, die das Stadionrecht vollgekriegt haben, aber auch bei 5 Euro das Ticket, vielleicht nicht so überraschend, ist bitter, dass sie schon wieder zu Hause so ausrutschen. Damit weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz. 4 Punkte Rückstand auf Montauban am 28. April, also jetzt ist ein Wochenende Pause. Dann das Spiel in Montauban, das Abstiegsfinale, wenn man so sagen kann, wenn Montauban gewinnt, dann sind sie durch. Und auf der anderen Seite ist natürlich, wenn Carcassonne gewinnt, dann haben wir nochmal einen spannenden letzten Spieltag. Da spielt Carcassonne dann zu Hause gegen Provence, die nichts mehr zu holen haben. Und Montauban spielt in Nevers, die durchaus noch um ihre Platzierung in den Playoffs spielen. Also Carcassonne, dann sollten sie in Montauban gewinnen mit der besseren Ausgangslage. Aber wenn man ehrlich ist, und das wollen wir ja dann doch immer sein, schätze ich ihre Chancen nur so mittelgut ein. Dafür haben sie dann doch zu wenig gezeigt diese Saison. Montauban selbst haben 13-25 in Mont-de-Marsan verloren, formgerecht, möchte man sagen. Colomiers haben oder hätten sich vage Playoff-Hoffnungen am Leben halten können, wenn sie zu Hause gegen Rouen gewonnen hätten. Peter Leiden hatte da was dagegen und hat kurz vor Ende ein Dropcall aus über 50 Metern oder auch ja, etwas über 50 Metern rübergezimmert. Auch da strömender Regen. Da war nicht so viel mehr drin, aber das war schon ein sehr spektakuläres Dropgoal. Damit Rouen mit einem wichtigen Sieg im Playoffs. 7 Punkte Vorsprung gegenüber Carcassonne. Das gibt ihnen schon eine recht gute Ausgangslage, zumal nächstes Spiel ist zu Hause gegen Béziers, die zum einen nicht so doll drauf sind und zum anderen eigentlich, ja, die machen so eine Auswärtsfahrt, dann aber wahrscheinlich auch nur mit Heimgeist. Oh, das hatte ich ja vergessen zu erzählen. Lyon hatten ja Probleme bei der Anreise nach Toulouse. Weiß gar nicht, warum ich da jetzt drauf komme. Wahrscheinlich bei der Reisezeit. Und mussten sich dann den Zug mit, oder haben sich dann ein Zugabteil mit, oder ein Waggon mit den Spielern von Blagnac geteilt, die auf der Heimreise waren. Die hatten ja in Bourgoin verloren. Die kommen gleich noch zu, aber da kam dann, ja, frag mich, ob die Spieler von Blagnac da einiges was mitnehmen konnten. Ja, dann doch nicht so häufig, dass man so engen Kontakt mit einem Spieler wie Lima Supuanga hat. Aber naja. Nevers hat 31-14 mit Offensivbonus gegen Grenoble gewonnen und sich damit ihren Playoff-Platz gesichert. Etwas überraschend, aber muss man schauen, was daraus wird. Ich habe die 6 Playoff-Teilnehmer stehen damit fest. Einer der beiden Absteiger steht fest, 2 Spieltage sind es noch. Spätestens nächste Woche werden wir dann auch übernächste Woche, beim nächsten Spieltag, werden wir dann auch Carcassonne als zweiten Absteiger bestätigt haben. Ich freue mich zumindest wieder auf Derbys zwischen Narbonne und Carcassonne. Ist zwar nur ein kleines Derby, aber man nimmt, was man kriegen kann. Haben ja aktuell nicht so wirklich was. Das ist schade. Naja. Wie gesagt, Oyonnax, Grenoble, Mont-de-Marsan, Nevers, Agen und wann in den Playoffs zumindest ein Verein mit deutscher Beteiligung. Und wir warten dann noch auf die Reihenfolge, mit der sie die genauen Ansetzungen der Partien, wer da gegen wen antritt. Valence und Tim Menzel auf der 9 haben gegen Bourg-en-Bresse gewonnen. Überraschend eindeutig 27-7. Albi hat 33-20 mit Offensivbonus gegen Chambéry gewonnen. Auch da keine Überraschung. Suresnes hat sich sehr, sehr schwer getan gegen Cognac. 20-19. So nah war ein Cognac schon lange nicht mehr dem Sieg dran. Aktuell ja bei 25 Niederlagen aus 25 Spielen. Eine Chance haben sie noch. Nächste Woche zu Hause gegen Albi. Ich glaube nicht, dass sie das Spiel gewinnen werden. Es sei denn, Albi... Ah, doch, vielleicht schon. Ich glaube, Albi werden kleiner am Pass spielen. Den dritten Platz, da kann sich nichts mehr verändern. Sie haben 6 Punkte Vorsprung auf Blagnac. Das heißt, sie können sich nicht mehr nach unten verschlechtern. Nach oben können sich nicht verbessern. Valence haben ihren Halbfinalplatz sicher. Ah, vielleicht. Sehr schön. Ich würde es ihnen gönnen. Das ist schon sonst eine sehr deprimierende Saison. Suresnes, ja, der Präsident hat sich in einem Interview geäußert über den Saisonverlauf. Er ist nicht begeistert, er ist schockiert und sauer und wütend und am liebsten würde die ganze Mannschaft feuern. Aber man wird jetzt in weitere Sitzschalen für die Tribünen investieren, um zu gucken, dass vielleicht ein paar mehr Zuschauer kommen, weil die Zuschauerzahlen waren ja auch nicht doll. Und man wird das Budget für die kommende Saison um 300.000-400.000 Euro aufstocken. Und ich weiß nicht, ich fand es irgendwie so bezeichnend. Die Interviewfrage war, das Projekt ist ja jetzt, oder das professionelle Projekt von Suresnes ist ja noch nicht so alt wie die Projekte und Vereine, mit denen sie konkurrieren. Wie läuft das denn? oder wie lange wollen sie sich denn noch engagieren? Da meinte er, ja, also das Projekt ist langfristig angelegt, aber es dauert jetzt schon ganz schön lange. Ja, aber das ist eher eure erste vollprofessionelle Saison. Was hast du denn gedacht, wie lange es dauert? Ich meine, nur mal so als generelle Frage, man kann ja nicht wirklich gedacht haben, dass sie diese Saison aufsteigen. Ja, vielleicht hat er auf einen Playoff-Platz gehofft, aber es ist jetzt auch nicht so, als der Kader war jetzt nicht so stark. Also er war sicherlich nicht schlecht, aber es war jetzt auch nicht so, als wären sie mit einem Überteam angetreten. Du sagst, also das ist jetzt eine mega Katastrophe. Es war eigentlich, ich habe die erste Hälfte der Saison immer verteidigt, sie sind besser als ihr Ruf. Aber sie sind anscheinend trotzdem noch deutlich schlechter als ihr Ego. Ist halt so. Ne? Muss man dann abwarten, wie es nächste Saison wird. Schauen wir aber sicherlich nochmal drauf zurück. Bourgmont haben relativ klar 38-3 gegen Blagnac gewonnen. Etwas überraschend. Damit ihren Playoff-Platz gesichert. Narbonne hat 14-10 gegen Carcassonne gewonnen. Mika Tjumenev, der von der Bank kam, der Spielstand hat sich in der zweiten Halbzeit nicht mehr bewegt. Es war ein katastrophal schlechtes Spiel. Von beiden Seiten, muss man sagen. Etwas enttäuschend. Damit ist dann auch klar, dass die relativ geringe Playoff-Hoffnung, die Narbonne überhaupt hatte, komplett hin ist. Aber kommen wir sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen, dass auch das sicherlich nicht als so große Überraschung kommen kann. Dax hat 52-24 gegen Tarbe gewonnen mit Offensivbonus und ohne Maxime Holtmann. Tabellenführung damit gesichert. Den ersten Platz nimmt ihn keiner mehr. Tarbe auch keine Playoff-Chancen. Offensichtlich ist dann manchmal so. Nizza 36-15 gegen Rennes. Auch bei zwei Mannschaften, für die es eigentlich um nichts mehr wirklich ging. Rennes ja schon abgestiegen. Und daher geht es dann übernächste Woche nur noch um die Reihenfolge der Playoff-Teilnahme. Dax, Valence, Albi, Blagnac, Bourgoin und Bourg-en-Bresse haben sich qualifiziert. Erster, zweiter, dritter Platz stehen fest. Dax, Valence und Albi. Dax und Valence also sich am Halbfinale, Albi mit einem Heimviertelfinale. Und dahinter Blagnac, Bourgoin und Bourg-en-Bresse. 5 Punkte Unterschied zwischen den drei Vereinen. Eigentlich alle mit sehr gewinnbaren Spielen. Mal abwarten, was daraus wird. Wagen wir nochmal einen Blick in die National 2. Da war der letzte Spieltag der regulären Saison. Und wir müssen mal zunächst über die Absteiger reden. Tiros, Florac in Pool 2. Tiros stand ja schon vor einer Weile relativ fest. Florac auf der anderen Seite werden sich sicherlich ärgern. 50 Punkte haben sie. Davor das Bassin d'Arcachon, Marmande und Anglais mit 52 Punkten. Also der eine oder andere Defensivbonus hätte da schon vielleicht gereicht. Ist halt manchmal so. Bohn, 28 Punkte in Pool 1. Schon vor einer Weile abgestiegen. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass Bohnen deutlich später in die Vorbereitung gestartet sind und auch nur vierte Wahl bei den Nachrückern war. Der Ex-Verein von Sani Dembélé war relativ, ja, sagen wir mal, unüberraschend, dass das in dieser Saison schwierig war und ist. Dijon auf der anderen Seite, die mit abgestiegen sind oder sagen wir mal vorläufig abgestiegen sind, sind ja der beste Absteiger, also vermutlich die ersten, die die Klasse halten werden, wenn von unten niemand nachkommen möchte, was ja durchaus realistisch ist, dass sich nicht vier Teams finden, die aufsteigen wollen. Etwas enttäuschend, dass sie sich so haben nach unten durchreichen lassen. Hatte ich nicht wirklich mit gerechnet. Sie hatten den Kader weitestgehend zusammengehalten, dann einen unglaublich schwierigen Saisonstart gehabt und sich erst spät gefangen. Zu spät, auch hier muss man sagen, nur 2 Punkte Rückstand auf Macron. Der wäre durchaus mehr drin gewesen. Ich bin durchaus sehr überrascht. Also, dass Dijon sich so nach unten durchreichen lassen, finde ich durchaus schwierig. Aber gut, was will man machen? Die Playoffs, wir haben ja 2 Pools. Die jeweils ersten beiden Teams der Pools sind direkt eine Playoff-Runde weiter. Und dann gucken, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Jetzt müsste aber der dritte von Pool 1 gegen quasi den sechsten von Pool 2 spielen. Schauen wir mal, ob das stimmt. Also La Seine spielt gegen Florence. Genau, das stimmt. Genau, und so weiter und so fort. Ne, jetzt also erstmal kreuz und quer ins direkt eine Runde weiter sind. Nîmes, die auf dem ersten Tabellenplatz in Gruppe 1 gelandet sind. Vielleicht etwas unüberraschend. Da muss ich sagen, bin ich schon etwas überraschter über das Stade Metropolitain, die ich irgendwo nicht auf dem Schirm hatte. diese Mannschaften, also in Pool 1 eine Runde weiter. Ich hatte, niemand hatte ich durchaus oben eingeschätzt. Ich hatte aber schon damit gerechnet, dass entweder Aubenas oder Dijon den zweiten Platz holen. So falsch kann man liegen. Naja, in Pool 2 Périgueux auch nur semi-überraschend weiter mit Abstand der beste Verein. Aber sie haben auch, wenn man ehrlich ist, im leichteren Pool gespielt. 87 Punkte, 17 Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten Saint-Jean-de-Luz. Dieser also aus Gruppe 2 in den Playoffs. Die Achtelfinalspiele damit also Niort gegen Vienne, La Seyne gegen Florence, Biarritz-Châteauneuf gegen Lannemezan mit Mathieu Ducot, der zwar schon seit einer ganzen Weile verletzt ist, aber theoretisch dabei sein könnte. Und Auch gegen Aubenas. Also das ist ein Spiel, wo ich sage, dass durchaus Potenzial für einen Auswärtssieg ist. Biarritz gegen Lannemezan. Ansonsten denke ich schon, dass Niort, La Seyne und Auch zu Hause gewinnen müssten. Aber das bleibt abzuwarten. Und dann schauen wir noch kurz in die F1. Also was ist das jetzt? Die fünfte Liga. Dort stehen auch die Achtelfinalspiele fest. Keine großen Überraschungen. Perorade gegen Drancy, da würde ich fast einen Auswärtssieg für Drancy sehen, wobei ich gar nicht sicher bin, ob das hier jetzt in dem Fall Hin- und Rückspiel ist. Nuit-Saint-Georges gegen Bagnères, muss ich sagen, kann ich beide nicht so richtig einschätzen. Saint-Denis gegen Nantes, da würde ich Nantes als die stärkere Mannschaft sehen. Mollion gegen Beauvais, da ist Mollion der klare Favorit. Saint-Sulpice-sur-Lez gegen Château-Renard ist eine ziemlich ausgeglichene Partie. Akt hat den Durchmarsch geschafft und spielt gegen Pamiers. Da würde ich auch Akt durchaus als Favoriten sehen. Das Stade Agatois, sind ja französischer Meister der F2 geworden letzte Saison. Also mit dem Titel hier durchmarschiert. USI Soir gegen Lille Jourdain, auch eine ziemlich ausgeglichene Partie. Und Mazamé, die auch einen französischen Titel geholt haben letzte Saison, gegen Grisson. Wobei ich da natürlich nicht ganz unparteiisch bin. Grisson als Ex-Verein von mir, da bin ich natürlich nicht ganz unparteiisch. Und L'Aviron Grissané, da kann ich durchaus zutrauen diese Saison. Ich denke nicht, dass sie viel holen, aber sie können was holen. Eine längere Folge mal wieder. Ich freue mich drauf, dass jetzt hier die Playoffs in den unteren Ligen anfangen und da mal einen etwas genaueren Blick noch weiter drauf zu werfen. Wir hören uns in jedem Fall nächste Woche wieder mit Top 14, aber ohne Pro Division National. Ich freue mich natürlich trotzdem darauf und auch mit euch über die unteren Ligen ein kleines bisschen zu reden. Und wir hören uns nächste Woche. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis dahin. Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.